Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Romy Hiller.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die USA erhöhen den Druck auf den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Er soll bis zum kommenden Donnerstag einem Entwurf für Friedensgespräche zustimmen. Das Papier wurde noch nicht offiziell vorgestellt. Nach Medienberichten orientiert es sich aber weitgehend an den Forderungen Russlands. Der Vorschlag ist weder mit der NATO abgestimmt noch mit europäischen Regierungen. Selenskyj sprach in einer Videobotschaft von einer schwierigen Entscheidung.
Auf dem Maidan in Kiew haben Ukrainerinnen und Ukrainer für ihre Freiheit gekämpft. Heute gedenken sie hier der Soldaten, die diese Freiheit im Krieg gegen Russland mit dem Leben verteidigt haben. Was die USA jetzt von ihnen fordern, empört viele. Wir sollen unsere Menschen in Donetsk verkaufen? Ist das Sklaverei? Fordert das wirklich das demokratischste Land der Welt? Das ist doch ein Albtraum. Natürlich möchte ich ein Ende des Krieges, aber nicht mit diesem Plan. Damit bin ich nicht einverstanden. Ich komme aus Donetsk und möchte zurück nach Hause. In Donetsk und Luhansk soll die Ukraine Teile des eigenen Staatsgebiets verlassen. So sieht es das US-Papier vor. Die besetzten Gebiete sollen de facto als russisch anerkannt werden. Und die ukrainische Armee müsse verkleinert werden. Mit solchen Positionen will Russland auch in Zukunft Einfluss auf die Ukraine nehmen. Europa ist auf diesen Vorstoß nicht vorbereitet. Kanzler Merz, Frankreichs Präsident Macron und Großbritanniens Premier Starmer betonen im Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten, der aktuelle Frontverlauf müsse Ausgangspunkt für Verhandlungen sein und die ukrainische Armee dürfe nicht geschwächt werden. In einer Rede an die Nation spricht Präsident Selenskyj von einem der schwierigsten Momente in der ukrainischen Geschichte. Jetzt könnte die Ukraine vor einer sehr schwierigen Wahl stehen. Entweder der Verlust unserer Würde oder das Risiko, unseren wichtigsten Partner zu verlieren. Entweder die schwierigen 28 Punkte oder ein extrem harter Winter, der härteste, und weitere Gefahren. Ein Leben ohne Freiheit, ohne Würde, ohne Gerechtigkeit. Und wir sollen dem glauben, der schon zweimal angegriffen hat. Selenskyj ruft seine Landsleute auf, sich hinter ihm zu versammeln. Er wolle sich unter größtem Druck für ein Ende des Krieges einsetzen, nicht für ein Ende der Ukraine.
Und nachgefragt dazu bei Kerstin Klein in Washington. US-Präsident Trump macht Druck. Bis zum nächsten Donnerstag soll der ukrainische Präsident Selenskyj dem Entwurf für Friedensgespräche nun zustimmen. Was genau steckt dahinter?
Präsident Trump möchte diesen Krieg schon lange beenden und es scheint so, als habe er sich jetzt entschlossen, das nicht mehr durch langwierige Verhandlungen zu tun, sondern indem er eben den Druck massiv und ziemlich einseitig auf die Ukraine erhöht. Was dahinter stecken könnte, zum einen wird der Präsident der Ukraine hier als schwach wahrgenommen, wegen des Dauerbeschusses durch Russland, aber auch wegen des Korruptionsskandals im Innern. Und zum anderen könnte auch die Innenpolitik hier in den USA eine Rolle spielen. Da lief es zuletzt für Donald Trump nicht mehr ganz so gut. Im Fall Epstein, da zeigen sich Risse zwischen ihm und seiner Basis und auch Teilen seiner Partei. Seine Umfragewerte sind nicht gut. Und bei lokalen und regionalen Wahlen, da haben seine Republikaner kürzlich krachende Niederlagen eingefahren. Es kann also gut sein, dass Donald Trump hier auch einfach versucht, einen Erfolg einzufahren und das eben versucht, indem er diesen massiven Druck auf die Ukraine ausübt.
Dankeschön, Kerstin Klein in Washington. Und reden wir gleich weiter darüber mit Markus Preis am Flughafen Köln-Bonn. Der Kanzler startet von dort aus in wenigen Minuten nach Südafrika zum G20-Gipfel. Auch dort wird ja der Ukraine-Plan Thema sein. Wie reagieren die Europäer?
Ja, das, was jetzt da auf dem Tisch liegt, das ist natürlich ein Schock. Nicht nur, weil sich die Europäer Sorge um die Ukraine machen, sondern weil dieses Papier im Prinzip auch Einschränkungen für die NATO vorsieht. Da heißt es ja unter anderem, dass Donald Trump mit Putin über die NATO verhandeln soll, als ob die USA gar nicht mehr Mitglied werden. Deswegen ist es jetzt ganz wichtig für die Europäer, Zeit zu gewinnen, dass nicht am Donnerstag wirklich schon die Würfel fallen. Deswegen sieht man es als sehr positives Signal, dass es innerhalb der letzten Stunde gelungen ist, dem Bundeskanzler mit Donald Trump zu sprechen. Das sei ein vertrauensvolles Gespräch gewesen und es sei auch seien auch weitere Kontakte vereinbart worden. So hören wir jedenfalls. Was man jetzt versucht, ist einfach den Textvorschlag von Trump, diese 28 Punkte, ein bisschen umzuarbeiten, selber Vorschläge zu machen, nicht den rundweg zurückzuweisen, sondern eben Veränderungen herbeizuführen. Und da wird man auch die Gelegenheit beim G20-Gipfel in Johannesburg wahrscheinlich viele, viele Stunden nutzen, um an Sachen Ukraine weiterzuarbeiten.
Vielen Dank, Markus Preis. Und mehr zu den Plänen für die Ukraine sehen Sie auch gleich nach dieser Sendung bei Tagesschau 24. Es sind erschreckende Zahlen. Jede Stunde werden in Deutschland rein rechnerisch 15 Frauen Opfer häuslicher Gewalt. Das zeigt das neue BKA-Lagebild. Der Bericht erfasst nur Straftaten, bei denen die Polizei die Ermittlungsergebnisse an Staatsanwaltschaften und Gerichte übergeben hat. Im vergangenen Jahr gab es danach mehr als 187.000 weibliche Opfer häuslicher Gewalt. Bei Straftaten sexueller Gewalt waren es mehr als 53.000, bei digitaler Gewalt mehr als 18.000. Und die Opfer sind oft für ihr ganzes Leben körperlich und seelisch gezeichnet.
Vor 4 Jahren wurde Denise Carstens von ihrem Ex-Partner brutal angegriffen, auf dem Weg zu ihrem Auto.
Hat er mich getreten, er ist auf der Straße auf mich draufgesprungen, mir auch so fast mein ganzes Becken zertrümmert und hat mich gewürgt. Und der Satz, der bei mir so hängen geblieben ist oder der mich auch bis heute so aufwühlt, ist: Wenn ich eine Waffe hätte, dann würde ich dich jetzt erschießen.
Die Gewalt an Frauen nimmt zu, im Vergleich zum letzten Jahr um fast 4%. Dies sind aber nur die bekannten Fälle. Geschätzt werden nur 5% aller Gewalttaten im häuslichen Umfeld überhaupt angezeigt.
Damit ist das Dunkelfeld noch nicht erfasst. Und das ist insofern dramatisch, als dass wir zumindest nach den alten Zahlen, die wir haben, davon ausgehen müssen, dass jede 4. Frau in ihrem Leben von partnerschaftlicher Gewalt betroffen ist. Und das sind wirklich dramatische Befunde.
Die meisten Tatverdächtigen sind Männer. Arbeitslosigkeit und beengte Wohnverhältnisse, Drogen und Alkohol, aber auch soziale Prägungen, die die Gleichberechtigung von Frauen ablehnen, können Ursache von Gewalt gegen Frauen sein, hieß es heute.
Die Tatverdächtigen, um die es da geht, sind zu 37% Nichtdeutsche, das heißt, nichtdeutsche Tatverdächtige sind deutlich überrepräsentiert.
Denise Carstens ist seit der Tat ihres Ex-Partners berufsunfähig. Sie kämpft seit Jahren um eine Opferentschädigungsrente, die aber noch nicht bewilligt wurde. Für sie werden Frauen mit der Tat und den Folgen allein gelassen. Der Innenminister hat heute selbst zugegeben, dass die Politik zu wenig tut, um Frauen zu schützen. Immerhin, der Bund stellt 150 Millionen zur Verfügung, um Frauenhäuser zu bauen. Das ist auch nötig, denn aktuell fehlen geschätzt 14.000 Unterkünfte für die Opfer von häuslicher Gewalt.
Die Bundesländer haben erstmals ein Vorhaben der Regierungskoalition gestoppt, das Sparpaket zur Stabilisierung der gesetzlichen Krankenkassen. Der Bundesrat schickte das damit verbundene Gesetz in den Vermittlungsausschuss. Der Bundestag hatte bereits zugestimmt, dass die Krankenkassen den Kliniken nur noch die tatsächlich gestiegenen Kosten ersetzen. Die Länder aber fürchten, dass die Kliniken dann Leistungen streichen. Die gesetzlichen Krankenkassen warnen, ohne das Sparpaket müssten Versicherte höhere Zusatzbeiträge zahlen. Der Einkauf im Supermarkt ist deutlich teurer geworden. Dazu hat jetzt die Monopolkommission ein Gutachten vorgelegt. Bestellt hatte es die vorige Bundesregierung vor einem Jahr wegen der Bauernproteste. Das Ergebnis? Bei den Landwirten komme von den höheren Preisen nur wenig an. Das meiste lande bei den Handelsketten und den Lebensmittelkonzernen. Die Kommission forderte die Politik auf, den Wettbewerb strenger zu überwachen. Offiziell endet heute die Weltklimakonferenz in Brasilien. Eine Einigung ist bislang aber nicht in Sicht. Daher wird mit einer Verlängerung gerechnet. Auf dem Tisch liegt ein Beschlussentwurf der COP30-Präsidentschaft. Er enthält jedoch nicht den von vielen geforderten Plan für eine Abkehr von Öl, Kohle und Gas. Zahlreiche Staaten, unter ihnen auch Deutschland, fordern ehrgeizigere Ergebnisse.
Obsthändler Diego Alves Silva sorgt sich ums Klima. In Belém verkauft er seit 15 Jahren Mangos und Papaya und fragt sich, was die Weltklimakonferenz am Ende bringen wird. Wir leben immer noch von Tag zu Tag und denken zu wenig an morgen. Brasilien hat einen Entwurf für einen Abschlussbericht vorgelegt und damit viele Beobachter enttäuscht. Es fehlt vor allem ein Fahrplan, wie man aus fossilen Energien aussteigen will. Genau das hatte Brasiliens Präsident Lula da Silva aber zu Beginn ins Spiel gebracht.
Das, was jetzt die brasilianische Präsidentschaft vorgelegt hat, ist zynisch. Denn es ignoriert die vielen Stimmen der indigenen Völker, es ignoriert die Stimmen der Zivilgesellschaft. und vor allem auch das, was Präsident Lula am Anfang versprochen hatte, nämlich eine Roadmap zum Ausstieg aus den fossilen Energieträgern und eine Roadmap zum Schutz der Wälder.
Etwa 30 Länder sind gegen den Entwurf, darunter auch Deutschland. Der Text könne so nicht bleiben.
Ja, und wir wollen als Europäer den Klimaschutz voranbringen. Das muss von dieser COP ausgehen. Und deswegen ist das das zentrale Signal. Und so gehen wir in die Verhandlungen.
Auf dem Markt in Belém hofft Diego auf echte Fortschritte, aber die lassen auf sich warten. Die Konferenz geht in die Verlängerung.
Brasilien steht derzeit mit leeren Händen da. Aus Protest am Textentwurf wollen viele Länder dem Abschlussdokument nicht zustimmen. In den nächsten Stunden wird sich zeigen müssen, ob eine Einigung überhaupt noch möglich ist. Sicher ist das allerdings nicht.
Ausgetrocknete Stauseen und Flüsse, eine direkte Folge des Klimawandels, zeigt sich einer neuen Studie zufolge im Iran. Das Land leidet seit 5 Jahren unter einer extremen Dürre, die es ohne menschengemachte Ursachen so nicht gegeben hätte, so die Initiative World Weather Attribution. Dazu gehörten die Erderwärmung durch fossile Brennstoffe, aber auch strukturelle Probleme wie eine unzureichende und überlastete Wasserbewirtschaftung.
Seit Monaten kein Tropfen Regen. Wie auf diesem Feld nahe der Hauptstadt Teheran schaut es momentan an vielen Orten im Iran aus. Landwirt Ali Dehoni macht sich große Sorgen. Das Wasser, das uns heute zur Verfügung steht, ist nur noch ein Drittel von dem, was wir früher hatten. Wenn es noch weniger wird, ist das wirklich besorgniserregend. 19 Stauseen im Iran gelten bereits als praktisch ausgetrocknet. Ein Grund, der Klimawandel. Er trifft trockene Länder wie den Iran besonders hart. Doch Experten werfen der Politik eine Mitschuld vor. Die Gesetze zielen noch immer auf eine möglichst intensive Nutzung der Wasserressourcen für Industrie und Landwirtschaft ab, nicht auf eine nachhaltige Nutzung. Das hat zur Instabilität im kompletten Wassermanagement geführt. Seit Monaten wird nun auch vielen Haushalten in Teheran immer wieder das Wasser abgestellt, vor allem nachts. Viele Bewohner sind verärgert. Wasser ist die Grundlage des Lebens. Leider haben unsere Verantwortlichen in den vergangenen Jahren nicht darauf geachtet. Sie haben keine Pläne gemacht und jetzt sind wir in so einer Lage. Geistliche rufen stattdessen zu Regengebeten auf. Ein Hardliner machte gar Frauen, die sich nicht an islamische Gesetze hielten, für die Dürre verantwortlich. Irans Präsident Pezeshkian brachte angesichts der Trockenheit bereits mehrmals eine Verlegung der Hauptstadt ins Spiel, etwa in den Süden an den Persischen Golf. Viele Teheraner halten das für unrealistisch. Sie füllen sich nun tagsüber Wasserreserven ab und hoffen, dass bald Regen kommt, auch wenn das Problem damit nicht gelöst ist.
Lesen, zuhören, sich gemeinsam für Geschichten begeistern. Dafür steht der bundesweite Vorlesetag. Seit mehr als 20 Jahren gibt es die Aktion, die Kindern Lust machen soll am Lesen. Und auch Elmo aus der Sesamstraße hat sich was vorlesen lassen. Von Susanne Daubner hier im Studio der Tagesschau.
Ein Monster im Tagesschau-Studio. Elmo aus der Sesamstraße. Susanne Daubner liest ihm vor. Darin ist sie zwar Profi, aber selbst für sie ist diese Situation besonders.
Und wenn es nicht hier ist, kann eine Bibliothek...
Eine bitte was?
Also dieses Wort hatte ich tatsächlich in den Nachrichten noch nie. Das
ein neues Wort.
Hat er eigentlich auch nicht zu suchen.
Meine lieben Zuschauer, also, Susanne Daubner lernt jetzt ein neues Wort. Genau. Es heißt...
Ich fange noch mal ganz von vorne an. Und wenn es nicht hier ist, kann eine Bibliothekarin es dir aus einer anderen Bücherei in der Nähe besorgen.
In ganz Deutschland wird heute vorgelesen. In Büchereien, Kitas oder Schulen wie hier in Ennepetal in NRW. Das Ziel der Aktion, Lust am Vorlesen und am Lesen fördern.
Ich mag es einfach lesen und ich mag es zuzuhören.
Weil man da Wörter und lernen kann, weil das spannend ist.
Das diesjährige Motto, Vorlesen spricht deine Sprache. Denn in vielen Familien wird auch eine andere Sprache als Deutsch gesprochen.
Wusstest du eigentlich, dass es über 7000 Sprachen auf der Welt gibt? Über 7000 Sprachen.
Zähl die mal auf.
Ja,
Mehr als 1 Million Menschen sind an der Aktion in diesem Jahr beteiligt, ob beim Vorlesen oder Zuhören.
Und vorgelesen wurde heute vielleicht auch aus einem seiner Bücher. Helme Heine, der weltweit erfolgreiche Kinderbuchautor, ist im Alter von 84 Jahren in seiner Wahlheimat Neuseeland gestorben. Heines Bücher erreichten Millionen Auflagen und wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt. Er entwickelte auch die zeichnerische Umsetzung der Figur des kleinen Drachen Tabaluga, die durch den Musiker Peter Maffay bekannt wurde. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 22. November.
Ein Hoch beschert uns morgen reichlich viel Sonne. Im Norden ist es dagegen etwas wechselhafter. In der Nacht klingt der Schneefall an den Alpen ab, an der Nordsee ein paar Regen- und Schneeschauer. Sonst ist es häufig klar. Am Tag vom Süden bis in die Mitte Sonne, sobald sich örtlicher Nebel aufgelöst hat. An den Alpen ist es länger wolkig, im Norden und Nordwesten Sonne und Wolken, im äußersten Norden etwas Regen oder Schnee. In der Nacht plus 3 bis minus 12 Grad, am Tag an den Alpen minus 3 Grad plus 7 Grad auf den nordfriesischen Inseln. Am Sonntag ist es im Osten oft noch sonnig, von Westen dichte Wolken, sie bringen Schnee, der in Regen übergehen und örtlich gefrieren kann. Am Montag meist trüb, gebietsweise Regen, im Nordosten und Südosten teilweise Schnee, am Dienstag hier und da Regen oder Schneeregen.
In den Tagesthemen heute um 21.45 Uhr fragt Helge Fuest Außenminister Wadefuhl, welche Chancen der US-Plan für einen Frieden in der Ukraine hat. Und Endspurt bei der Klimakonferenz, wie die Weltgemeinschaft um ein Ergebnis ringt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.